Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen überhaupt. Heute darf ich begrüßen jemanden, der viel weiss zu erzählen über Amerika. Amerika, die einen lieben es, die anderen hassen es. Die einen haben Freude, wenn irgendetwas, ein Prozess gegen Trump stattfindet. Die anderen haben Freude, wenn der Biden irgend auf einer Bühne stürchelt. Und die anderen lassen das absolut kalt und sagen, Amerika ist so weit weg. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Europa ist ja viel wichtiger und ist auch viel näher. Also macht ihr Amerikaner, was ihr wollt. Jetzt, was da ganz genau stimmt und was wir empfinden und was eigentlich wo ist, das werde ich in dieser Stunde dürfen besprechen mit der Claudia Franziska Brühler. Sie ist Professorin an der Handelshochschule St. Gallen. Das ist mittlerweile eine Universität.
Absolut, eine Uni, ja.
Und ist 1982 geboren. Und ist eigentlich immer dann, wenn es um Amerika geht, sei das beim SRF oder sei das halt bei den grossen Zeitungen, dann läutet man schnell den Claudia Franziska Brühler an. Und wir haben jetzt grosses Glück, dass wir nicht mehr anrufen und fragen, sondern wir haben sie live hier bei uns. Herzlich willkommen, Claudia Franziska Brühler.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier in Solothurn zu sein.
Ich freue mich selbstverständlich auch. Wir senden selbstverständlich in die ganze deutsche Schweiz. Unser Studio ist hier in der Region Solothurn. Und wir möchten eigentlich von hier aus eine gewisse Art Sendung machen. Nämlich nicht nur 30 Sekunden Schnipp. Und dann tue ich vielleicht sogar noch die Meinung mehr oder weniger von mir präsentieren, sondern ich würde gerne also einen kleinen Kampf ausführen am Mikrofon, eine Stunde lang so, dass man draussen und im Archiv nachher sich orientieren und wirklich etwas kann lernen dabei. Frau Brühwiler, Sie sind Professorin von der HSG. Man sagt immer noch HSG, oder? Das schon noch?
Genau, also in den 90er Jahren haben wir das Label Universität bekommen. Aber in unserer Geschichte, seit wir die Abkürzung HSG haben, und da muss ich jetzt kurz in meinem Oberstübli grübeln, aber ich glaube, das ist irgendwann in den 50er Jahren gekommen. Vorher waren wir ja noch die HH gewesen, also wirklich Handelshochschule. Aber da, seit wir das Kürzel HSG haben, sind wir es nicht mehr losgeworden, weil das ist letztlich der Brand und die Marke. Und wer die Uni St. Gallen wirklich kennt und wer auch mit ihr schon lange verbunden ist, der hat sich nie an das Uni-Label gewöhnen können, weil wir letztlich ja auch keine Voll-Uni sind.
Aber ihr seid eine Universität mit entsprechendem Status.
Absolut und vielleicht sogar mehr.
Ich denke, Sie sind clever gewesen, Frau Brühwiler, dass Sie im Prinzip Amerikanistik, wenn ich das so darf, als Überbegriff bringen, gewählt haben. Weil Sie haben das grösste Land, von der Wirtschaftskraft her gewählt. Und damit kann man sicher sein, dass man immer etwas zu tun hat. Wenn Sie jetzt Liechtenstein gewählt hätten, wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Was ist da passiert, dass Sie nach der Matur gesagt, sie müssen in die Wirtschaftswissenschaften einsteigen? Und B, wann ist der Wunsch oder die Idee gekommen, Spezialistin zu werden für Amerika?
Sie unterstellen mir sehr viel planmäßiges Vorgehen, das ich nie hatte. Also, zumal ich auch noch mal sagen muss, es wäre auch gar nicht so schlau, voll auf Amerikanistik zu setzen, weil zumindest an den Schweizer Universitäten gibt es keinen Lehrstuhl in dem Sinn für amerikanische Politik und Kultur. Es gibt nur Lehrstühle für amerikanische Literatur und Kulturwissenschaften. Also von dem her ist es nicht unbedingt die cleverste Spezialisierung. Und ich bin auch nicht zu einer gekommen, weil ich jetzt da furchtbar strategisch vorausgegangen wäre. Ich hatte eigentlich nach der Matur überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich machen will und habe auch vom Profil her jetzt nicht eine eindeutige Stärke oder eine klare Berufung gehabt. Es gibt ja Leute, die machen Matur und wissen genau, das Naturwissenschaftliche zieht mich an, dort bin ich stark, habe ein mathematisches, analytisches Verständnis und so weiter. Andere haben einen klaren Vorteil im Bereich von Sprachen und am mündlichen und schriftlichen Ausdruck und so weiter und fühlen sich dann auch in diese Gebiete angezogen. Und mich hat recht viel interessiert. Und gleichzeitig hatte ich nicht so eine Idee, was ich denn damit machen würde. Und habe dann das gemacht, was viele meiner heutigen Studenten auch machen, dass ich halt einmal an der HSG bin. Und habe mich dort für Staatswissenschaft eingeschrieben, respektive internationale Beziehungen. Und habe gedacht, das kommt dann schon irgendwie gut. Mit der HSG findet man eigentlich in der Regel schon irgendwann einmal eine Anstellung. Und habe dann fertig studiert, habe das Doktorat zuerst im Bereich Welthandel angestrebt, habe dann aber schnell realisiert, dass ich da dafür nicht so brenne und habe in einem Sommer, wo ich in Boston im Park viel Zeit mit Lesen verbracht habe, festgestellt, dass ich eigentlich gerne etwas an der Schnittstelle Literatur und Politik würde machen wollte und bin dann zu einem der wichtigsten und grössten Autoren von der amerikanischen Geschichte im 20. Jahrhundert gekommen, Philip Roth. Und wenn man Philip Roth liest, dann liest man Amerika, weil der wirklich die ganze Geschichte vom 20. Jahrhundert von Amerika abdeckt. Es gibt Romane, die spielen im Amerika vom Zweiten Weltkrieg, wo Antisemitismus in der amerikanischen Vorkriegsgesellschaft aufnehmen. Es gibt Romane, die sich mit Vietnam und dem Trauma von Vietnam in der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzen. Oder Geschichten über das Amerika nach 9/11. Und durch Philip Roth habe ich dann wirklich auch Amerika erst einmal auf diesem Weg besser kennengelernt, bin dann auch geforscht nach Amerika und bin dann so quasi in einen Strudel hineingekommen. Oder er würde sagen, the tidal wave of American history, die Flutwelle von der amerikanischen Geschichte hat mich quasi verschlungen.
Wenn Sie jetzt in der Schweiz sind, in Winterthur wohnen und an der HSG dozieren, Professorin sind, und dann sehen Sie auf Ihr grosses Hobby, wenn wir sagen, Amerika. Warum sind Sie nicht in Amerika geblieben? Und sind dort an eine renommierte Universität gegangen und hätten den Amerikanern vielleicht etwas über die Schweiz näher bringen können?
Dann hätte ich mich auf die Schweiz spezialisieren müssen. Das ist schon mal das eine. Das Interesse daran wäre relativ gering gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Das andere ist auch, der amerikanische akademische Markt hat nicht auf die Europäer gewartet. Der bildet seine eigenen Kräfte sehr gut selber aus. Es gibt schon immer wieder Leute, die den Sprung überschaffen. Aber wer eigentlich sein PhD, also sein Doktorat, nicht in den USA im amerikanischen System gemacht hat, der hat sehr geringe Aussichten darauf, im amerikanischen Bildungsmarkt Fuß zu fassen. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber das ist recht selten, gerade im Bereich Politikwissenschaft.
Sie kennen Amerika historisch und Sie kennen Amerika in der aktuellen Situation. Haben wir hier in der Schweiz immer noch ein, so ein historisches Verständnis für Amerika? Also wir sehen Amerika immer noch, die haben uns gerettet im Zweiten Weltkrieg. Das ist wichtig, oder? Das sind immer noch die Aufpasser der Welt. Stimmt die Visibility auf Amerika oder müssen wir die heute korrigieren? Und zweite Frage, ist die Visibility eigentlich von einer Schweizer korrekt oder ist die eigentlich völlig veraltet?
Ein historisches Verständnis von allem ist eigentlich nie grundsätzlich falsch, weil man kommt ja irgendwo her. Aber meistens hat man ja nur Ausschnitte, wo man wahrnimmt. Und jetzt gerade das, was Sie angesprochen haben, dass man die USA als Wächter über die internationale Ordnung anschaut, das ist eigentlich welthistorisch gesehen ein recht kurzer Abschnitt in der Zeit gewesen, weil die USA sind ein Land, das geboren worden ist, in der Überzeugung, dass man sich aus den Händeln von anderen raushalten muss. Also der George Washington hat in seiner Abschiedsrede, die er nie gehalten hat, sondern einfach schriftlich geliefert hat, seine Nachfolger gewarnt davor, Amerika in irgendwelche internationale Konflikte hineinzubringen. Er hat es nicht so formuliert, aber gesagt, man muss Amerika raushalten aus diesen Querelen der europäischen Staaten. Und das ist ja dann auch so weiter fortgeschrieben worden. Viele haben wahrscheinlich noch die Monroe-Doktrin im Ohr, Amerika den Amerikanern. Das klingt sehr so nach einer Anspruchshaltung, nach einem ja, nach einem Abhaken von seiner eigenen Einflusssphäre. Und es ist eben gleichzeitig nicht nur das, sondern eben auch ein klares Statement, dass man sich auch aus dem anderen heraushaltet. Und Amerika als die Wächternation, oder manche nehmen gerne den Begriff Weltpolizist, das ist eigentlich ein recht kurzlebiges Phänomen. Amerika ist ein reluctant internationalist, eine widerstrebige internationalistische Ordnungsmacht geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, weil einfach die Umstände so waren, dass sie im Zug vom 20. Jahrhundert zu dieser Macht aufgestiegen ist, wo eben das Potenzial hatte, eine neue Ordnung zu erschaffen. Und das durchaus auch im Dienst von dem übrigen Westen den auch da hat. Von dem her, ein historischer Blick ist nie falsch, aber man muss immer schauen, wie weit man eigentlich zurückschaut und was man daraus ableitet. Und von dem her finde ich das nicht einen falschen Blick, aber man muss ihn immer noch ein bisschen aufmachen und sich fragen, was habe ich nicht angeschaut. Und dann auch, wie bewertet man die Umstände heute und was will man eigentlich? Weil wenn Sie fragen, ist unsere Sicht auf Amerika eine falsche? Also erstens, wir haben ja ganz viele verschiedene Sichten. Jeder hat ein anderes Amerika-Bild, aber oft überdeckt sich es dann in gewissen Annahmen und auch in gewissen Urteilen, die oft auch negativ sind gegenüber Amerika. Und da frage ich mich immer, woher die Negativität respektive, was hätte man denn lieber, welches andere Amerika hätte man lieber und warum?
Das klingt ja fast ein bisschen historisch jetzt gesehen wie «America first», oder? Also die Trump-Parole, dass die tatsächlich schon mal gegolten hat vor langer Zeit.
Also man hat es nicht so genannt, zumal man ja immer auch, ich meine, das Gegending, die Gegenseite von «America first» ist «American exceptionalism». Also dass man handelt als Nation im Wissen darum, dass alle Augen auf einen gerichtet sind und man darum eine besondere Verantwortung hat. Den Blick hat man schon früher gehabt. Man hat auch früher, gerade in der amerikanischen Hemisphäre, halt also wirklich auf dem eigenen Kontinent und auf dem Nachbarkontinent ordnend wollen wirken. Nicht immer im Sinn von diesen anderen Staaten, aber das ist eine andere Kiste. Das ist die eine Seite, aber das rein isolationistisch auf sich kehrte, das hat tatsächlich eine längere Geschichte auch, dass es immer isolationistische Strömungen gegeben hat. Bei «America first» ist noch mal das Spezielle, dass das ein Slogan ist, aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist auch darum, warum der so umstritten ist. Weil Isolationismus an sich hat es immer schon gegeben in der amerikanischen Geschichte. Es hat immer schon Befürworter von dem gegeben. Aber «America first» ist eine spezielle Formel, wie sie hier geprägt worden ist vom «America first Committee», wo hat verhindern wollte, dass die USA in den Zweiten Weltkrieg eintreten. Und die wollten das auch verhindern aus mehrheitlich antisemitischen Gründen. So die Wortmeldungen, die wir von diesen Leuten hier gehört haben, und das war durchaus ein industrielles Who is Who gewesen. Und auch Leute wie Charles Lindbergh, der grosse Held von der Fluggeschichte, der ist Teil von dieser Bewegung, von dieser Gruppierung gewesen. Die wollten nicht, dass amerikanische Söhne für Juden sterben. Und darum, wenn man «America first» hört, will man dann das nicht über den gleichen Kamm scheren wie die Geschichte des amerikanischen Isolationismus. Weil das ist wirklich ein Rekurs auf eine sehr spezielle Gruppe, wo man eigentlich nicht hätte wollen, dass die eine Renaissance erlebt.
Aber das Komitee ist weg, jetzt steht einfach nur noch «America first». Wie hat denn Amerika damals eigentlich reagiert, wo doch sehr viele jüdisch-gläubige Menschen migriert sind nach Amerika? Amerika hat doch dann offene Türen gehabt. Was ist denn passiert mit den Leuten, die eigentlich dagegen sind?
Also Amerika hat nicht immer offene Türen gehabt. Das ist so eine Erzählung von Amerika über sich selber, die aber auch historisch nicht so ganz stimmt. Die jüdische Einwanderung hat über verschiedene Wellen stattgefunden, unter anderem durch die osteuropäische Einwanderungswelle, die auch im Zug von Pogrom stattgefunden hat, die in Osteuropa vornehmlich stattgefunden haben. Und im Zweiten Weltkrieg sind die Türen nicht so schnell offen gewesen. Amerika hat sich schwer da, die aufzutun und hat erst spät im Krieg auch wirklich realisiert, warum, warum die Türen weiter aufgehen müssen. Das America First Committee hat sich aufgelöst, recht schnell nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Weil mit dem Angriff auf Pearl Harbor war es klar, dass die USA sich aus dem Krieg nicht raushalten kann. Das war eigentlich die Zäsur in dem Moment, in dem historischen Moment, wo Amerika auf eine Seite genommen hat.
In der Schweiz, die Leute, die ein gewisses Alter haben, die sehen eben Amerika immer noch als Retter aus dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Nationalsozialismus. Jetzt haben wir jüngere Generationen, die mit dem Zweiten Weltkrieg nichts mehr am Hut haben oder zum Teil nicht einmal mehr recht wissen, was eigentlich passiert ist. Wie kann man sagen, dass die Wahrnehmung ist von den jüngeren Generationen von Amerika?
Ich glaube, die Zweiteilung trifft eigentlich schon lange nicht mehr zu. Also es ist schon so, dass es früher eine Generation gegeben hat, die gewusst hat, was der Gesamtkontinent Amerika schuldet. Aber auch das war immer eine zwiespältige Sache gewesen. Und da rede ich nicht primär von der Schweiz, sondern auch von Staaten wie Frankreich, wo seine Befreiung den Amerikanern zu verdanken hat und wo sich immer schwer da hat. Ein Lehrer von mir, der auch schon mal da im Studio war, der Christoph Frey, hat da dazu gesagt, man kann einander auch zu viel verdanken. Oder man kann jemandem auch zu viel verdanken. Und ich glaube, bei uns war es auch ein bisschen so gewesen, dass sich das Amerika-Bild stark verändert hat nach 9-11. Also wir haben ja den Fall vom Eisernen Vorhang gehabt, wo ein Moment in der Geschichte eingetreten ist, wo man denkt hat, das liberal-demokratische Modell hat triumphiert. Wir werden jetzt nicht in dem Sinn alle amerikanisiert, aber verwestlicht. Also das westliche Lebensmodell, auch das westliche Marktmodell, überall flächendeckend zu Wohlstand führen wird und wir keinen ideologischen Konflikt mehr haben werden. Da gibt es das berühmte Buch von einem amerikanischen Politologen, Francis Fukuyama, der vom Ende der Geschichte geschrieben hat. Das ist schon fast utopisch, wenn man jetzt zurückschaut, dass man das einmal wirklich geglaubt hat. Und dann ist 9-11 gekommen, der gezeigt hat, wie die letzte Supermacht, weil die Sowjetunion ist mit ihrem Zerfall, sie eigentlich nur noch Bruchstücke der alten Glorie können aufrechterhalten, respektive Russland ist schnell abdriftet zum Status von einer nicht einmal mehr Regionalmacht. Und die USA waren die letzte Supermacht gewesen. Ist die Weltmacht gewesen, die letzte Ordnungsmacht in der Welt. Und 9-11 hat dann erstens gezeigt, wie verwundbar die Ordnungsmacht ist. Wir haben uns in dem Moment dann zwar alle kurz hinter Amerika gestellt. Das haben dann Leute wie der damalige deutsche Bundeskanzler Schröder gesagt, wir sind alle Amerikaner heute, nous sommes tous des Américains. Und dann ist dann noch Afghanistan, wo der Einzug von amerikanischen Truppen, wo der Gegenangriff gegen Afghanistan ja noch vom UN-Sicherheitsrat bewilligt worden ist, also wo man auch wieder eine geschlossene Front mit Amerika hat sich ja dann der Blick der Amerikaner auf den Irak gewendet. Und dann ist ein grosser Bruch ja passiert. Und zwar nicht nur in der Wahrnehmung von vielen grossen europäischen Staaten wie Deutschland und Frankreich, sondern sicher auch in der Schweiz. Dass man sehr viel kritischer angeschaut hat, was die Amerikaner machen und aus welchen Beweggründen. Und dann hat es ja oft den Satz gegeben, wie der Bundeskanzler Schröder hat zum Beispiel so geredet, Freundschaft heisst doch nicht das, dass man einfach unhinterfragt sich hinter jemanden stellt, wenn man nicht glaubt, dass dort tatsächlich Massenvernichtungswaffen lagern im Irak oder dass der Irak die Kapazität hat, die schnellstmöglich zu entwickeln. Von dem her glaube ich, jetzt habe ich einen recht langen Exkurs gemacht, aber ich glaube von dem her, dass die Wahrnehmung von den USA als Befreiungsmacht schon lange nicht mehr dominant ist und zwar in keiner jetzt noch lebenden Generation, außer denen, die wirklich noch Kriegserinnerungen haben und wo wirklich auch gesehen haben, wie Europa in Trümmer gelegen ist und wo wissen, dass ohne einen Marshallplan dass Europa auch nicht wieder auf die Beine gekommen wäre. Und die weiteren Generationen sind eher so ein bisschen, haben eher einen skeptischen Blick auf das, was Amerika tut. Eben prägt durch den Irakkrieg, der ja auch schreckliche Bilder gezeitigt hat. und wo auch gezeigt hat, wie naiv manche westliche Vorstellungen sind, nicht nur die amerikanischen, weil andere haben sie auch geteilt, dass man Demokratie einfach so exportieren kann. Das hat man im Irak gesehen, wie es nicht funktioniert. Man hat es in Afghanistan gesehen, wie es nicht funktioniert. Und das Scheitern, das redet man dann auch vor allem den Amerikanern an. Und man redet ihnen an, dass sie ihr Land und mit ihrem Land zusammen andere Alliierte in einen Krieg geführt haben, aufgrund von falschen Tatsachen. Fake News hat es eigentlich schon da gegeben. Und die Fake News haben sehr viel Leben gekostet.
Wir haben den Zweiten Weltkrieg gesagt, der ist jetzt lang, lang vorbei, irgendwie gleich 80 Jahre. Wir haben 9/11 erwähnt. 9/11 ist ja nicht 2011, sondern es war 2001 gewesen. Das ist einfach Monat und der Tag.
Genau, der 11. September.
Wo man hier benennt. Und 2001 ist jetzt auch schon weit über 20 Jahre her. Und die Studenten, die heute die Universitäten besetzen in Amerika, die haben ja zum Teil nicht einmal 9/11 erlebt. Also die wissen nicht einmal richtig, was das ist. Was ist das für eine Generation, die hier heute versucht, an den Rücken zu kommen?
Ich finde es immer schwierig, Urteile über eine gesamte Generation zu künden. Zumal wir innerhalb von Generationen genauso grosse Unterschiede haben. Sonst hätten wir ja auch keine politischen Parteien und wir hätten nicht innerhalb von einem Jahrgang genauso grosse Auseinandersetzungen wie zwischen den Jahrgängen. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass wir unterschiedlich geprägt werden. Und da sind die jungen Amerikanerinnen und Amerikaner gar nicht anders als die jungen Schweizerinnen und Schweizer. Das ist eine digitale Generation, wo, wenn man Psychologen will glauben, auch mit den entsprechenden Verwerfungen von dieser digitalen Kindheit kämpfen müssen. Und in Amerika ist es eben auch eine Generation, die zumindest in den sehr gebildeten Schichten, da gibt es ja auch immer eben zwischen den Generationen genauso grosse Unterschiede wie in den Generationen, wo in den gebildeten Schichten halt ein sehr kritisches Bild von ihrer eigenen Nation vermittelt bekommen, respektive das dann auch weiter prägt.
Es ist so, dass die ja jetzt ein bisschen stunk machen, wenn wir so sagen, das sind ja mehr Intellektuelle.
Ah, die sind jetzt schon in der Sommerferien. Ja. Also das ist das ja der Witz.
Aber
also.
Es ist ja so, dass mehr Intellektuelle sind an und für sich. Es sind Leute, die Universitäten besuchen.
Also man kann sagen, Studierende, ja.
Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, die studieren. Wir sind ja mal ehrlich, ob das darf sagen, aber ich glaube, jetzt hier in der Schweiz kann man sagen, wer ein Studium absolviert, hat ein gewisses Mass an Intellekt, das er mitbringt. Sie zweifeln daran.
Nein, nur wenn man studiert, ist man lange nicht intellektuell. Das ist immer noch eine andere Geschichte. Aber man ist sicher, man setzt sich mit mehr verschiedenen Themen und Fragen auseinander in einer anderen Tiefe, als man da jetzt sonst in einer Schulausbildung kann.
Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt in New York vermutlich der Normalbürger, sage ich jetzt mal, oder? Sich relativ wenig um die Problematiken kümmert, Israel, Russland, Palästina und so weiter.
New York ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel. Wenn New York, also erstens, wer in Manhattan sich etwas leisten kann zum Wohnen, ist wahrscheinlich auch gut ausgebildet, weil sonst kann man dort einfach nichts zahlen. Und gerade New York ist ein spezieller Ort, weil es eine relativ grosse jüdische Gemeinde hat. Man hat dort auch Quartiere, wenn man jetzt nach Queens geht oder so, wo es eine grosse orthodoxe Gemeinschaft hat. Also von dem her ist Israel, wenn in einer Stadt, dann in New York sehr präsent. Aber das in Anführungsstrichen Witzige an dieser Generation, die da stunk macht, ist, dass es eben einfach ein kleiner Ausschnitt von dieser Generation ist. Also wenn man Karten angeschaut hat von diesen Protestcamps über Amerika verteilt an verschiedenen Universitäten. Dann ist einem schnell aufgefallen, erstens ist es vor allem an Universitäten an der Küste. Es ist viel an diesen sogenannten Elite-Institutionen, während es so über den Midwest, die sogenannten Flyover States, also die Staaten, von welchen Küstenamerikaner sagen, über die fliegt man einfach so drüber. Dort hat man praktisch keine so Protestbewegungen. Und an vielen Unis sind die auch wirklich sehr klein ausgefallen, sind auch schnell aufgelöst worden. Und von dem her hat es sich um einen recht kleinen Ausschnitt gehandelt, von sehr aktivistischen jungen Leuten, die halt umso mehr Lärm gemacht haben. Und halt dann die Aufmerksamkeit gelenkt haben auf einen Teil von ihrer Ausbildung, wo je nachdem, wo man steht, weltanschaulich kritisch beäugen muss. Aber das wirklich Witzige ist, eigentlich so wie viele gedacht haben, hat sich das Problem mit dem Ende des Semesters recht schnell in Luft aufgelöst.
Also die Partizipation für eine Politik ist in der Sommerferien auf Null zurückgefahren worden?
Ja, schon ein Stück weit. Also das ist anders als eben hier in den 60er Jahren, wo man wirklich über mehrere Jahre anhaltende Proteste hatte.
Das war Vietnam gesehen.
Genau, Vietnam, nicht nur Vietnam. Also wir reduzieren Amerika in den 60er Jahren auf Vietnam, aber das war auch noch nach dem Bürgerrechtsgesetz, wo die Frustration vor allem in der afroamerikanischen Bevölkerung und afroamerikanischen Studenten sehr hoch war, dass das Bürgerrechtsgesetz noch nicht die totale Wende gebracht hat in der eigenen Lebensrealität. Also dort ist sehr viel zusammengekocht. Es ist Zeit von der sexuellen Revolution gsi, feministische Bewegung war auf ihrem Höhepunkt. Also dort ist eben sehr vieles zusammengebraut und hat zu einer wesentlich explosiveren Stimmung geführt, auch an Universitäten, auch in den amerikanischen Strassen als jetzt. Also was wir jetzt gesehen haben, der Protest ist eigentlich relativ harmlos und man hat wirklich können damit rechnen, dass wenn die Sommerferien kommen, Praktika anfangen oder die Ferien mit den Eltern anstehen und man kein Zimmer mehr im Dorm, also im Studentenwohnheim mehr hat, dass man dann wahrscheinlich auch nicht mehr draußen campiert. Außerdem wird es in New York sehr heiß im Sommer. Es hätte mich sehr gewundert, wenn es irgendjemand bis in Juli dort ausgehalten hätte.
Also wenn ich etwas durchsetzen politisch oder so, dann mache ich das in der Sommerferie. Da ist niemand mehr weg und das wird niemand mehr widersprechen.
Yeah, Congress is also not in session. Also auch Kongressmitglieder machen dann irgendwann mal Ferien. Ich glaube, dann geht man am besten so in die Ferien in die Hamptons oder Martha's Vineyard. Das ist sozusagen Sylt der Amerikaner. Und dann trifft man dann vielleicht jemanden beim Golfen oder bei einer Lobster Roll, so einem Hummer-Sandwich. Und vielleicht kommt man dann eher zu etwas.
Sie haben sich viel mit Literatur beschäftigt, unter anderem auch eine berühmte Frau, die Ayn Rand. Und da geht es ja um eine, wenn wir sagen, eine konservative Haltung von einem Leben, von einer Philosophie.
Also ist eben überhaupt nicht konservativ, ist libertär eigentlich.
Aus der heutigen Sicht könnte man aber sagen, es ist eine konservative Haltung.
Höchstens im amerikanischen Kontext. Also, weil im amerikanischen tut sich das Vokabular sowieso ein bisschen auflösen. Im Sinne von, was ein Amerikaner als liberal anschaut, hat nicht viel mit unserem Freisinn zu tun. Das geht dann eher, wir würden sagen, in eine Richtung von Sozialdemokratie. Aber bis andere ideelle Wurzeln hat, ist es eben nicht sozialdemokratisch. Und das Gleiche ist mit konservativ. Also wenn Amerikaner von konservativen Ideen reden, dann würden wir eigentlich eher sagen, es ist eine lustige Mischung aus libertär, also wirklich so radikal freiheitlich, mit ein bisschen sozial-konservativen Ideen. Also man kann für die totale Marktfreiheit und gegen Abtreibung gleichzeitig sein und das gilt dann als konservativ.
Das Buch Shrugged, also Atlas Shrugged, ist ein Schunken, da muss man den Zentimeter führen. Das Ding ist gerade etwa 10 cm dick. Also es würde sich auch noch als Waffen eignen, wenn man das Buch hinter jemandem nachwirft, dann hat er ein grosses Problem. Ein Megateil. Und ich weiß auch nicht, was es auf die Waage bringt, aber sicher 2-3 Kilo verfügt das Buch. Auch dann, wenn es auf dünnem Papier gedrückt ist worden und wenn es wahrscheinlich eine luxuriöse Ausgabe ist, dann kann man fast eine ganze Bibliothek füllen mit dem. Wie ist Ayn Rand dazu gekommen, so ein umfassendes Werk zu schreiben? Ist das eine Herzensangelegenheit gewesen? Ist das eine Philosophie gewesen, wo sie selber eigentlich gesagt hat, das ist stimmig, so sollte man eigentlich leben? Oder ist es eine Kritik gewesen?
Ich habe den Begriff, den Sie vorher gebraucht haben, schön gefunden, weil der trifft sehr gut. Sie haben gesagt, man kann mit dem Buch kämpfen, also man kann es im Kampf einsetzen. Aber die Idee von ihr war, dass man es nicht einfach jemandem an den Kopf wirft, sondern dass man mit den Ideen, die sie eben in Romanform verarbeitet hat, kämpft. Also sie war in dem Sinn eine Romancière, die ihre Romane geschrieben hat um damit Ideen besser transportieren zu können. Und das ist ihr ja auch gelungen. Also Atlas Shrugged ist ja so eine Dystopie, passt eigentlich ganz gut in unsere Zeit. Im Moment ist ja auch alles, was so ein bisschen dystopisch ist, in der Literatur. Und sie erzählt da die Geschichte von einer Amerika, wo alles Unternehmerische im Keim erstickt, wo alles in Regulatorien aufgesogen wird und unternehmerische Freiheit nur noch auf dem Papier existiert.
Und man muss ja sagen, das Buch ist in den 50er Jahren rausgekommen.
Genau,
57, oder wann ist es genau gesehen?
Ja, ungefähr dann. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht mehr präsent, weil ich mein Buch über die Ayn Rand schon länger geschrieben habe. Dann sucht man immer ein bisschen den Abstand. Aber ja, es ist aus der.
Also man kann sagen, es ist gut 70 Jahre her, dass das geschrieben worden ist. Und wenn wir das heute anschauen, dann kommt einem sehr vieles bekannt vor.
Das sagen die Libertären in Amerika. Aber es geht natürlich viel weiter in diesem Roman. Weil in diesem Roman kommt es dann so weit, dass alle Unternehmer streiken. Alle kreativen Kräfte, alle Unternehmensinhaber, aber auch exzellente Ärzte, alle, die mit ihrer Schaffenskraft eine grosse Leistung erbringen, streiken und suchen sich zurück. Und sie nimmt das dann so als Mahnmal, so quasi, wenn ihr Schaffenskraft, wenn ihr das Visionäre erstickt, erstickt ihr euch am Schluss selber.
Weil es ist auf Deutsch auch erschienen unter dem Namen Streik, oder?
Genau, der Streik. Wobei ich finde, Atlas Shrugged ist noch schöner, weil der Atlas, der trägt ja unseren Himmel. Das ist eine Figur aus der griechischen Mythe. Und er muss da das ganze Gewicht quasi auch von der Welt schultern. Und was passiert, wenn er mit den Schultern zuckt? Das ist so das Bild, das Atlas Shrugged hervorruft. Und es gibt ja bei der Aufgabe vom Herkules den Moment, wo der Herkules eine Zeit lang für den Atlas den Himmel trägt. Aber wir haben halt keinen Herkules. Ist dann so die Folge bei der Ayn Rand. Und sie zeigt dann zuerst so eine streitbare junge Unternehmerin, wo ein Eisenbahnunternehmen von ihrer Firma weiterführt und da wirklich gegen Konventionen von dieser Zeit, von diesen Umständen kämpft, bis sie dann letztlich auch mal sieht, dass sie gegen die Maschine vom Staat nicht mehr ankommt. Und ja, es gibt viele Amerikaner, die sagen, genau so ist es. Aber man muss sagen, Amerika ist noch sehr weit von diesen Zuständen weg, die Atlas Shrugged skizziert.
Ist Europa fast ein bisschen näher an dem?
Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, das gerade so zu sagen. Da würden auch viele sagen, absolut. Aber es ist natürlich schon so, dass Europa grundsätzlich ein weniger unternehmensfreundliches Klima hat im Vergleich mit den Amerikanern. Es ist auch eine andere Unternehmenskultur. Also das ist ja auch so ein bisschen typisch, dass in dem Roman von der Ayn Rand Unternehmer Helden sind. Und in der amerikanischen Kultur hat man auch wirklich so die Tendenz, Unternehmer so zu feiern. Also wenn man an Leute wie einen Elon Musk denkt oder einen Steve Jobs, ist das dann schon fast ein bisschen extrem, wie das gefeiert wird. Aber es gibt es auch so ein bisschen auf einem positiveren, sagen wir, geerdeteren Niveau, dass man das wirklich zelebriert, wenn Leute versuchen. Wenn man versucht, etwas zustande zu bringen, wenn man versucht, etwas selber aufzubauen. Und man hat auch eine viel größere Toleranz dafür, wenn jemand scheitert. Bei uns ist ja Scheitern etwas ganz Schlimmes. Also man will keine Brüche in seinem Lebenslauf. Man will nicht sich erklären müssen. Man will nicht in die Situation kommen, wo man erklären muss, dass man halt mal etwas probiert hat und dann schief gegangen ist. Und in Amerika ist das akzeptiert. Es ist viel weniger akzeptiert, dass man nicht probiert.
Sie haben noch gesagt, ganz viele haben das Buch gelesen oder es probiert zu lesen, aber sie haben es nicht verstanden. Sie haben auch mal gesagt, in Zürich ist das, glaube ich, als Theaterstück aufgeführt worden. Und auch dort ist es, sage ich jetzt, ein bisschen missbraucht worden, um das eher ins Lächerliche hineinzuziehen, anstatt die Grundbotschaft wirklich zu übermitteln und zu verstehen.
Es gibt halt so die Tendenz, Ayn Rand zu reduzieren auf einen Freiheitsbegriff, von wegen ich darf machen und lassen, was ich will, egal was passiert. Und die andere Reduktion, die immer passiert, ist, dass man ihr einen Elitarismus vorwirft, wo unmenschlich ist. Also man rückt sie dann immer in die Nähe von faschistischer Ideologie. Und das hat sie überhaupt nicht verfolgt. Also erstens ist ihren Begriff vom Freiheitlichen, von der Freiheit an sich, daran gebunden, dass man einen sogenannten rationalen Egoismus verfolgt. Das heisst, dass man seine Wünsche, seine Visionen verwirklicht im Wissen darum, dass andere auch Recht haben und dass man anderen nicht schaden darf. Also das ist nicht das Anything Goes, sondern ich bin auch gebunden in Strukturen, wo andere Freiheitsrecht geniessen. Und sie ist alles andere als jemand, der eine totalitäre Ideologie verfolgt hat. Wenn, dann hat sie genau das Gegenteil wollen. Weil sie ist aufgewachsen in der Zeit von der Russischen Revolution und sie hat genau gesehen, was eine kollektive Ekstase im Dienst von einer Ideologie genau mit sich bringt. Also sie hat gelitten unter so einer Ideologie.
Die Tea Party hat sich, glaube ich, auch immer wieder basierend gesagt auf dem Buch, dass sie ihre Grundlage ein bisschen weit. Ich glaube, Trump, dort haben sie, glaube ich, mal gesagt, er hat es vielleicht nicht ganz verstanden, aber er basiert auch irgendwie darauf. Und da gibt es noch einen guten Spruch, und das ist «Who's John Galt», oder?
Genau.
Das wissen die Amerikaner. Ich habe das nicht kennengelernt. Ich habe das jetzt vorher gerade gelesen. Also das ist so ein geflügelter Ausspruch, den man in Amerika kennt und braucht, heute noch.
Das würde ich nicht sagen. Das ist dann wirklich so für die, die wirklich das Buch gelesen haben und es zu ihrer, will sagen, fast schon Bibel gemacht haben. Aber es ist so, dass also der Ausspruch der drückt eine gewisse Resignation aus gegenüber den Umständen. Das ist eigentlich eine sehr unamerikanische Haltung. Aber in dem Roman «Atlas Shrugged» gilt dann eben die Resignation. Also greift die um sich und man nimmt den Rekurs auf eine Figur, die später auftaucht, wo sie dann eben wieder wachrüttelt. Aber Tea Party oder Donald Trump, die haben halt Ayn Rand einmal verwendet als, ich würde sagen, so Platzhalter, wenn man einfach eine gewisse Grundhaltung mit ihr identifiziert, eben libertär, freiheitliche Ordnung, unternehmerische Freiheit und so weiter. Und dann muss man nicht einmal so genau sagen, was von ihr man jetzt mitnimmt und unterstützt. Aber man hat so einfach eine Ahnung, wofür das steht. Und darum hat sich viele in der Tea Party dem Werk bedient. Oder eben auch Donald Trump hat das aufgenommen. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, kann man nicht Ayn Rand als Inspiration nennen und gleichzeitig dann zum Beispiel für eine sehr restriktive Migrationspolitik sein oder irgendwelche rassistische Parolen grölen. Das geht nicht zusammen.
Der John Galt ist der den Motor erfunden hat. Ein weltrevolutionärer Motor. Und hat nachher gesagt, und ich gebe ihn nicht preis, ich stelle ihn wieder ab. Und das hat ja nachher dazu geführt, schlussendlich, dass eben viele Leute etwas verlieren, also zu verlieren hatten. Ist das so ein bisschen die Grundaussage auch? Sie haben das vom Streik gesagt. Also wenn wir die Denker und die wirklich etwas am Staat bringen, in Streik gehen, dann sind die anderen 80% eigentlich verloren.
Ja, also in dem Roman ist John Galt ein Ingenieur und die bahnbrechende Erfindung würde eigentlich wahnsinnig viel erleichtern. Aber weil man sie ihm will entreissen und weil er auch keine Wertschätzung und keine Freiheit für seine Erfindung erfahrt, entzieht er sie eben. Und dort ist wirklich die Botschaft auch mit dem Streik von den anderen Leistungsträgern, dass man sagt, wenn ihr uns nicht stützt, wenn ihr uns nicht Freiheit gewährt, unsere Visionen zu verfolgen, dann machen wir das auch gar nicht mehr. Und ihr zahlt alle kollektiv den Preis dafür.
Gehen wir schnell ein bisschen in die Wirtschaft rein. Russland hat etwa 10-mal das kleinere Bruttoinlandprodukt als USA, als Amerika. Und trotzdem beschäftigt uns Russland immer und immer wieder. Ganz massiv. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wie ist das möglich, mit einem Bruttoinlandprodukt von etwa 3 Billionen gegenüber einem 10-mal höheren Bruttoinlandprodukt in den USA den Kampf überhaupt durchzuziehen. und sogar noch zuletzt in schwierigen Zeiten das Bruttoinlandprodukt in Russland zu erhöhen. Wie ist das möglich?
Also ich habe nichts mit russischer Ökonomie am Hut. Also zu dem werde ich mich jetzt nicht äußern. Wir wissen ja alle, dass die Sanktionen nicht völlig gut eingehalten, respektive umschifft werden. Wenn die andere Frage ist, wieso wir uns mehr mit Russland als mit den USA beschäftigen im Moment, dann hat das natürlich damit zu tun, dass Russland eher unsere Bedrohung ist als die USA. Und was uns bedroht, muss uns mehr beschäftigen als das, was uns stützt.
Wir haben einen Warenaustausch und der Warenaustausch ist eben mit Amerika grösser wie mit Deutschland. Massiv grösser. Und was vor allem interessant ist, dass wir einen brutalen Handelsbilanzüberschuss haben mit Amerika. Also mit Amerika sind das irgendwie 30 bis 40 Milliarden Handelsbilanzüberschuss. Und mit Deutschland ist das Gegenteil. Also wir importieren aus Deutschland etwa 20 Milliarden mehr, als wir exportieren. Aber in der Politik haben wir einen unheimlichen Respekt vor Deutschland. Man muss sich anpassen, man muss sich irgendwie vielleicht sogar ein bisschen unterwerfen. Und diese Diskussionen finden mit Amerika irgendwie fast nicht statt. Ist das nur, weil Deutschland grenznah ist? Oder ist das irgendwie historisch gewachsen?
Also das eine ist, Deutschland ist ja auch Platzhalter für die EU an sich. Und die EU insgesamt ist unser grösster Handelspartner und der grösste Handelsraum, mit welchem wir arbeiten müssen. Und wir sind uns, glaube ich, auch einfach schlicht mehr bewusst, welche Schwierigkeiten und was auf dem Spiel steht, wenn wir gewisse Spielregeln nicht, ja, auf die uns nicht einigen mit der EU und damit auch gleichzeitig mit Deutschland. Und ich glaube, die Nähe und die Verbundenheit, das hätte natürlich auch eine gewisse Dominanz von diesem Thema mit sich. Und das andere ist, die USA sind wahnsinnig wichtig, wirtschaftlich, auch politisch haben wir viel miteinander zu tun. Aber wir haben weniger, sagen wir, Verhandlungsmacht, respektive Verhandlungsspielraum. Seit Jahren versucht ja die Schweiz, ein Freihandelsabkommen abzuschliessen mit den USA. Und da sind wir aber nicht in der gleich guten Lage wie jetzt mit der EU, da dort Pace mitzubestimmen oder den Rhythmus vom Vorantreiben von dem Geschäft mitzubestimmen. Wir sind dann eigentlich in dem Sinn, wie sagt man, wir nehmen dann halt was kommt, also was uns angeboten wird, ein Stück weit. Und wir wissen, in der jetzigen Situation wird es noch länger gehen, bis wir ein Freihandelsabkommen haben.
Genau, wenn wir gerade die Freihandelsabkommen anschauen, wir schaffen es nach 16 Jahren Verhandeln mit Indien, ein Freihandelsabkommen zu machen. Wir sind übrigens sehr stolz gewesen. Frau Budliger, sie ist SECO-Chefin, die sie die Unterschrift geleistet hat in Indien. Darunter mit dem Bundesrat zusammen ist sie ein paar Stunden später bei uns im Studio und hat Auskunft gegeben als allererste über das Freihandelsabkommen. Mega spannend. Wieso schaffen wir das nicht? Wieso sagen die Amerikaner nicht bei der Schweiz, das ist eigentlich cool, das ist gut, das ist tiptop, wir haben keine wirklichen gravierenden Differenzen, machen wir doch das Freihandelsabkommen?
Freihandel hat im Moment einen sehr schweren Stand in den USA. Also rein von der politischen Gefühlslage. Man hat ja eines von seinen wichtigsten Freihandelsabkommen mit den Nachbarstaaten Mexiko und Kanada neu verhandelt unter Donald Trump, weil man so ein bisschen zum Schluss gekommen ist, dass das, was der Ross Perot einst in seinem 90er-Jahr-Wahlkampf gesagt hat, dass das stimmt, dass da ein Great Sucking Sound gäbe im Süden, einen grossen Aufzug. Ton, wo alle Jobs aus den USA absuchen. Und entsprechend ist einfach der Zeitpunkt jetzt sehr schlecht, um ein Freihandelsabkommen voranzutreiben. Seit dem Donald Trump gilt eine grosse Skepsis gegenüber dem, was einst eigentlich mal Orthodoxie, also ein reiner Glaubenssatz war in der amerikanischen Politik, dass Freihandel immer gut ist, respektive dass möglichst freie Waren und Menschenverkehr eine gute Sache ist und man immer gewinnt, auch wenn es gewisse Effekt geben wird, wo man dann halt Verschiebungen hat zwischen den Sektoren, wer wo angestellt ist und so weiter. Also von dem her ist die Zeit einfach schlecht. Und es ist nicht an der Schweiz, das zum Klingen zu bringen. We're not calling the shots here.
Es hat sicher auch etwas zu tun, was wir vorher gesagt haben, dass wir einfach ein brutales Defizit haben aus der Sicht von Amerika im Interhandel mit der Schweiz. Also die Amerikaner kaufen viel mehr bei uns als wir bei ihnen. Und die sagen, bevor wir mal Freihandel machen, fängt mal an, Zeugs bei uns zu kaufen überhaupt.
Ich glaube, im Verhältnis zu einer kleinen Volkswirtschaft wie der Schweiz, also im Sinne von unserer Kapazität in den USA einzukaufen, ist das, glaube ich, zweitrangig, sondern das hat mehr mit der grundsätzlichen Stimmung in den USA im Moment zu tun, wo eben sowohl links wie rechts sehr skeptisch ist gegenüber solchen Entwicklungen.
Ich würde noch ganz gerne ganz kurz noch bei der Wirtschaft bleiben. Ich werde ein Beispiel bringen in Deutschland. Dort haben wir eine Firma, die heisst Rheinmetall. Und Rheinmetall ist eine Firma, die primär Kriegsindustrie betreibt. Also deren ihren Börsenkurs ist in 10 Jahren weit über 1000% angestiegen, dank den Kriegsherden, die es alle gibt, Leopard, Panzer und so weiter. In Amerika haben wir etwas Ähnliches, das ist Boeing. Boeing macht sich aus unserer Sicht keinen guten Namen. Es sind Flugzeuge, die Probleme machen, Organisationen Probleme machen, plötzlich irgendwelche Kritiker, die verschwinden, die plötzlich gestorben sind, warum auch immer. Das klingt so fast wie ein bisschen in Russland, wenn jemand von einem Balkon oben runterfliegt. Boeing ist vermutlich dermassen relevant für Amerika und die Kriegsindustrie in Amerika, dass das Unternehmen kann machen kann, was es will. Es wird nie kaputt gehen und es wird immer vom Staat gefördert werden. Wie sehen Sie das? Die Bevölkerung hat ja irgendwann vielleicht auch einen gewissen Eindruck und sagt, das ist doch eigentlich ein Bude, wo man einfach entsorgen und irgendeinem anderen Ort neu anfangen. Haben Sie irgendein Feeling zu dieser Kriegsindustrie in Amerika, wie die aufgebaut ist worden jetzt? Und auch brilliert selbstverständlich, nicht nur Boeing, es gibt ja noch ganz viele andere, die jetzt im Moment wahnsinnig profitieren.
Also der Dwight Eisenhower hat ja hier bei seiner Abschiedsrede davor gewarnt, dass es einen Military-Industrial-Complex gäbe, der von der amerikanischen Außenpolitik in gewissen Zeiten besonders profitiere. Also der militärisch-industrielle Komplex. Und das ist natürlich so, es gibt kriegsgewinnende Industrien und tatsächlich die Rüstungsindustrie ist gross in den USA. Sie ist auch ein grosser Treiber von Innovation, DARPA Challenge, also die Challenge, die zur Weiterentwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen geführt hat und entsprechend auch ein Treiber für KI, also künstliche Intelligenz ist. Das ist ja ein wunderbares Beispiel davon, wie eben die Rüstungsindustrie, die Rüstungsbedürfnisse, Innovation auch treiben, wie letztlich dann auch wir davon profitieren, wenn die Rüstungsindustrie gewisse Interessen kann verfolgen kann, respektive das Verteidigungsministerium. Von dem her, das ist nichts Neues und das wird es immer wieder geben. Man kann das hässlich finden. Was Boeing selber anbetrifft, dort hat man mehr in der Organisation Probleme, also angefangen bei der Qualitätssicherung, bis es weitergeht. Interessanterweise liest man in den USA selber weniger über Boeing als jetzt bei uns. Und auch Kritik an der Rüstungsindustrie ist letztlich relativ gering, weil das einfach ein Teil von der amerikanischen Realität schon lange ist und viele Amerikaner ebenfalls von dem mit profitieren. Weil wenn Industrien profitieren, profitieren auch die, die in denen arbeiten und angestellt sind.
Jetzt braucht es noch ein paar Fragen, die einfach müssen sein. Und zwar, einer ist glaube ich 77 und der andere 81 oder mittlerweile 78 und der andere 82. Wieso ist das so? Wieso kann das Land nicht einen Präsidentschaftskandidat bringen? Sagen wir irgendeinen 40-jährigen Knusprigen oder 40-jährigen, der voll im Saft ist, der das Land wirklich würde vorwärts bringen. Wieso muss zuoberst oben so einen alten Knab stehen?
Wieso auch nicht? Also ich finde die Altersdiskussion langsam ein bisschen überholt. Weil auch wenn jemand jung ist, sagt das weder etwas über ihre Schaffenskraft aus, noch über ihre Leistungsfähigkeit. Wenn viele denken, dass so jemand, wie sie es genannt haben, jung und knusprig, ist das Idealbild der John F. Kennedy gewesen. Und der ist alles andere als im Saft gewesen. Er hat Spritzen gebraucht, täglich gegen seine Schmerzen. Sein Vizepräsident, der Lyndon B. Johnson, ist nur mit ihm ins Rennen gestiegen, weil er, und das hat er zynischerweise so gesagt, und das hat sich bewahrheitet, weil er gesagt hat, sein nächster Schritt, seine beste Möglichkeit, je selber Präsident zu werden, ist, wenn er mit dem Kennedy ins Boot hüpft und der frühzeitig stirbt. Und zwar hat er dort nicht an einen gewaltsamen Tod gedacht, sondern an einen natürlichen, weil man halt in Washington gewusst hat, dass der junge, dynamisch wirkende, charmante, charismatische Mann sehr krank war. Und man sagt auch, es sei nicht klar, hätte er eine zweite Amtszeit überlebt. Von dem her, Alter ist eine Zahl. Und bei diesen zwei Herren, die jetzt halt im Rennen stehen, ist das Alter nochmal wirklich weniger wichtig, weil erstens stehen sie für eine besondere Generation, eine amerikanische Generation, die so viel Wohlstand hat können aufbauen wie keine Generation vor ihnen. Und Ökonomen sagen auch, keine Generation nachher wird können. Das ist das eine Besondere. Und die Herren sind sogenannte Super-Ager. Also viele sagen dann einmal, ja, der Biden macht ja gar nicht mehr und bla bla bla. Da sind sicher alle anderen am Arbeiten. Aber wenn man auf seinen Kalender blickt, dann weiss man, viele 40-Jährige wären tot am Ende der Woche, wenn sie so viel arbeiten müssen. Also es sind auch besondere Leute, die das leisten. Und wir haben von denen sehr viel im amerikanischen Kongress. Der Kongress ist ja überaltert insgesamt. Die amerikanische politische Elite ist Ü60 und eben teilweise einfach auch Ü70 schon. Und das Letzte ist halt, das sind sehr besondere Umstände. Es gibt nicht oft, dass ein Präsident, wo eine Amtszeit geleistet hat, abgelöst wird und es dann nochmal versucht. Meines Wissens ist das, glaube ich, erst einmal vorher passiert, historisch. Also sind es auch wirklich besondere Umstände, auch weil sich die Parteien massiv am Verändern sind. Und der eine, der Joe Biden, steht noch so ein bisschen für eine alte demokratische Partei als Moderator, der eher eine Chance hat, Leute überzuziehen, die noch unentschlossen sind. Und der andere, der Donald Trump, steht für eine massive Veränderung in der republikanischen Partei. Also es sind ganz viele Umstände, die noch dazugekommen sind. Plus, um den Bogen noch fertig zu machen, die Mechanismen des Wahlsystems, die das halt auch begünstigen. Wenn der Amtsinhaber sagt, er geht noch mal, er geht noch mal an die Säcke, dann wird das niemand in der Partei, die ein bisschen Stil und Verstand hat, in Frage stellen. Und wenn ein Donald Trump, der seine eigene Bewegung aufgebaut hat, sagt, er geht noch mal an die Säcke, dann können sich andere im Vorwahlkampf noch so anstrengen, Zahlen werden gegen sie sprechen. Also kommt ganz viel zusammen, wieso man sich jetzt halt die gealterten Herren noch mal anschauen darf. Aber wie gesagt, ich finde, die Diskussion um Alter ist auch ein bisschen befremdlich in einer Zeit, wo man immer über Inklusion redet und wie man die Leute nehmen soll für das, was sie leisten und nicht für das, was sie sind. Und Alter gehört für mich zu diesen Kriterien, die wir langsam uns davon lösen sollten.
Stimmt die Wahrnehmung, die wir hier haben? Also der eine schauen wir als Vertrottler an. Also er findet den Bühneabgang nicht allein, er braucht Hilfe. Und der andere schauen wir so ein bisschen als, ja, fast ein bisschen primitiv, als Kotzbrocken ein bisschen an. Ist die Wahrnehmung korrekt? Auch in Amerika? Oder haben wir hier im Prinzip ein falsches Bild, das wir jeden Tag vorgesetzt bekommen?
Wir haben natürlich ein kuratiertes Bild und wir haben ein Bild, wo nur möglich ist, weil die Kameras ständig auf die Herren gerichtet sind. Und Amerika ist im Zweiten Weltkrieg, über den haben wir ja auch kurz geredet, geführt worden von einem Präsidenten, wo man hat müssen im Rollstuhl auf den Zug hieven. Und den Präsident hat man aber in der Öffentlichkeit nie in dieser Hilflosigkeit gesehen. Und der Präsident, den wir jetzt haben, wenn der stolpert, dann schauen wir alle an. Uns geht es wahrscheinlich auch manchmal so, dass wir im Tag irgendwie in einen Raum hineinlaufen und wir nicht wissen, was ich jetzt eigentlich wollen, wieso bin ich da hingegangen? Oder irgendetwas, wo man eigentlich müsste präsent haben, gerade entfällt, wie ich zum Beispiel das Jahr vom Erscheinen von Atlas Shrugged nicht gewusst habe. Und die zwei Herren werden immer in solchen Momenten gefilmt und genau die kommen dann in der ewigen Wiederholungsschlaufe. Wir alle kämen recht schlecht weg, wenn wir ständig so beobachtet werden. Oder zumindest ich, vielleicht sind wir andere viel perfekter. Und beim Donald Trump ist es so, dass er halt jemand ist, der performt. Also er weiß genau, wer seine Wähler sind. Er weiß, dass es Wähler gibt, die ihn nur wählen, weil sie einfach keinen Demokrat wollen. Die sind nicht einmal so Fan von ihm als Person, aber sie wollen eine republikanische Politik, auch wenn die sich verändert haben. Und dann gibt es Wähler, die ihn als Typ toll finden, weil er alles in Frage stellt, weil er eben, sie haben es ein bisschen drastischer ausgedrückt, aber weil er die Normen über den Haufen wirft und sich nicht an das haltet, was man eigentlich machen sollte, wo halt einmal drastischere Sprache braucht und wo man sagt, wie es halt ist. Und das sind Wähler, wo einfach die Nase voll haben von der Art und Weise, wie über Jahre sie einfach so etwas Weichgespültes bekommen haben und sich auch vernachlässigt gefühlt haben, also vor allem im ländlichen Amerika. Und von dem her, wir sehen schon eine Realität, aber wir sehen halt auch einen zugespitzten Ausschnitt von dieser Realität. Wir sehen einen, wo wesentlich unterhaltsamer ist. Und wir sehen nicht, wenn Donald Trump seine Donatoren trifft und er charmant ist und nett und gewitzt. Wir sehen ihn auch nicht, wenn er, wie Nikki Haley berichtet hat, gut zulässt, wenn er briefed wird und tatsächlich auch die richtigen Fragen stellt. Wir sehen ihn nicht in diesem Moment, aber wir sehen ihn, wenn er fast wegschnarcht im Gerichtssaal. Wir sehen ihn, wenn er tobt und etwas Inkohärenz erzählt. Dann sehen wir ihn und dann können wir dann ewige Stunden damit verbringen, über das zu philosophieren.
Also ich sehe, Sie haben eigentlich Sympathien für beide, oder?
Sympathien nicht. Also für einen Donald Trump muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht jemand, den ich wählen würde. Also
Sie würden jetzt beiden wählen, damit Sie den Donald Trump verhindern können?
Ich würde in diese Kategorie gehören, weil was man am Donald Trump wirklich anlasten muss, er hat zwar nicht eine schlechte Politik gemacht, je nachdem, was für Präferenzen man hat bezüglich der Politik von einem Präsidenten. Das ist ja immer eine Frage, wo man selber ideologisch steht. Er hat eigentlich eine gute Wirtschaftspolitik geführt bis zu Covid. Covid hat er vermasselt. Er hat er völlig falsch eingeschätzt. Und was ich ihm anlaste, ist, dass er den amerikanischen politischen Institutionen geschadet hat, der Wahrnehmung von diesen Institutionen geschadet hat und dass er der amerikanischen politischen Kultur geschadet hat, eben weil er die Normen so auflöst und weil er sich nicht präsidial verhält. Und das ist über lange Sicht schlimmer, als wenn jemand die in Anführungsstrichen falsche Politik führt. Weil man kann auch darüber reden, dass die Inflationspolitik von einer Administration Biden genau das Gegenteil bewirkt hat, dass er die Situation an der Grenze und auch die Befindlichkeiten der Amerikaner an der Grenze nicht richtig eingeschätzt hat, respektive zu spät ernst genommen hat und so weiter. Haben alle ihre Tolken im Reinheft, respektive das Heft war noch nie rein gewesen, aber ich finde, die Tolken im Heft von Donald Trump sind unverhandelbar schlecht.
Wir haben noch ganz kurze Zeit, eine Minute haben wir noch knapp. Ich möchte Sie ganz kurz einfach fragen und eine ganz kurze Antwort bitten. China, USA, was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren? In 2 Sätzen.
Boah. Ich glaube, ich könnte auch in 10 Sätzen nicht eine kohärente Antwort geben. Respektive eine, wo ich in 10 Jahren nachher anschauen kann und sagen, ja, da hat sie recht gehabt. Was ich denke, Verschärfung vom Klima, dass man auf der US-Seite noch stärkeres De-Risking wird betrieben. Das sieht man ja jetzt schon. Und dass man aber hoffentlich einen Weg finden wird, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, Stichwort Taiwan.
Die Chancen sind gross, aber?
Das sagen viele, aber es hat keine von der Seite Interesse an so einer Eskalation. Weder die amerikanische noch die chinesische.
Claudia Franziska Brühwiler, herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Aktiv-Radio-Studio gekommen sind. Es war mega spannend. Wir haben viel gelernt. Ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten noch mal ein Gespräch dürfen führen miteinander. Und dann wissen wir nachher, wie es weitergegangen ist.
Müssen wir nicht mehr spekulieren, genau.
Genau. Ja, dann können wir schon spekulieren für 4 Jahre oder 5
Jahre. Es hört nie auf.
Vielen Dank.
Danke.
Aktiv-Radio-Interview.